Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
In Europa warten gerade über 2000 Menschen auf eine Spenderlunge, die alle hoffen darauf, dass sie einen Anruf kriegen mit der Nachricht: Hallo, guten Tag, da ist gerade ein Mensch mit einer gesunden Lunge gestorben und die passt zu ihnen. Bei der norwegischen Kronprinzessin Mette Marit, da ist das ganz schnell gegangen, die stand nur 2 Wochen auf der Warteliste. Heute hat sie eine neue Lunge bekommen, die OP ist erfolgreich gelaufen, heißt es vom OP-Team in Oslo. Und wir haben uns heute gedacht, das ist doch echt der Wahnsinn, eine Lunge, so komplex, so groß. Wie funktioniert das eigentlich? Wie läuft so eine OP ab und was muss man danach alles beachten im Leben? Wir fragen das Jens Gottlieb. Er ist Lungenfacharzt an der Medizinischen Hochschule Hannover und er betreibt auch die Vorauswahl der potenziellen Menschen, die so eine Lunge bekommen können, und hilft auch bei der lebenslangen Nachsorge. Hallo, Herr Gottlieb.
Hallo, Herr Ramlo.
Herr Gottlieb, zuallererst mal die Frage: Mette Marit stand nur 2 Wochen auf der Warteliste. Geht das immer so schnell?
Das ist sehr unterschiedlich und gar nicht so genau zu bestimmen, wie lang eigentlich durchschnittlich der Patient auf der Warteliste steht oder im Median. Wenn man zum Beispiel die Patienten sich anguckt, die in Deutschland transplantiert werden und die untersucht, wie lange sie auf der Warteliste standen, dann sind das ungefähr 3 Monate. Aber wir haben darunter auch Patienten, die nach einem Tag auf der Warteliste transplantiert werden. Und manche Patienten, die sind in dieser Rechnung gar nicht drin, die warten jahrelang auf ein Organ, weil zum Beispiel die passende Blutgruppe, die passende Körpergröße oder die Gewebeverträglichkeit nicht vorliegt. Aber diese Wartezeit ist noch im Rahmen des Erwarteten. Und wir haben tatsächlich Patienten, die nur einen Tag auf der Warteliste sind, auch in Deutschland.
Also einen königlichen Bonus gibt es nicht.
Sicher nicht, denn die Auswahl der Organe findet ja nach verschiedenen Kriterien statt. Sicherlich ab oben besteht die medizinische Dringlichkeit in Skandia-Transplant, und Norwegen ist ja ein Teil dieses supranationalen Staatenverbundes. Gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel dringliche Transplantationen auch mit Organen durchzuführen, die aus den anderen skandinavischen Ländern kommen? Und das ist aber limitiert auf ganz wenige Einzelfälle. Nach meiner Einschätzung ist das im vorliegenden Fall nicht der Fall. Mhm. Ich glaube, das ist eine glückliche Fügung, passende Blutgruppe, passendes Spenderorgan von der Größe her, dass man zu der Transplantation so früh gekommen ist. Und was ich nachverfolgen konnte, ist, dass ja zum Zeitpunkt der Aufnahme auf die Warteliste nur 8 Patienten in Oslo auf der Warteliste standen.
Also da ist eine Vielzahl an Faktoren, die da mitentscheidet, ob man die richtige Lunge bekommen kann. Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Gottlieb, die Größe des Organs. Eine Lunge ist ja echt groß. Wie läuft so eine OP ab?
Na, die OP ist natürlich ein komplexes chirurgisches Verfahren. Heutzutage wird überwiegend eine bilaterale, das heißt beidseitige Transplantation durchgeführt. Also man tauscht erst einen Lungenflügel aus und dann einen zweiten. Das kann man durch eine komplexe Beatmung auch nach einer Lunge durchführen oder an einer Herz-Lungen-Maschine, wie es wahrscheinlich im Falle der Kronprinzessin in Oslo durchgeführt worden ist. Und so ein Verfahren dauert insgesamt, kann man so sagen, zwischen 4 bis 8 Stunden, so durchschnittlich 6 Stunden, und ist ein Verfahren, was heutzutage in erfahrenen Zentren, und da gehört sicherlich Oslo dazu, das ist eines der bekanntesten Zentren in Europa, inzwischen hochstandardisiert ist. Man kann verschiedene Verfahren des Zugangs anwenden, aber das ist eigentlich so im Wesentlichen der Standard, 4 bis 8 Stunden, und wahrscheinlich in dem Fall mit Herz-Lungen-Maschine.
Und nach der OP wacht der Patient, die Patientin einfach auf und atmet ganz normal?
Üblicherweise werden die Patienten noch beatmet auf die Intensivstation gebracht und dann wird dort unter in Augenscheinnahme der Organfunktion, wie funktioniert die Sauerstoffaufnahme des Organs, wie sieht das Röntgenbild aus, werden die Patienten, wird die künstliche Beatmung üblicherweise nach 1 bis 2 Tagen beendet. Künstliche Beatmung heißt ja über einen Beatmungsschlauch in der Luftröhre, und anschließend atmet der Patient tatsächlich selbst und kann in der Regel auch relativ zügig außerhalb des Krankenbettes mobilisiert werden, das heißt das Krankenbett vorsichtig wieder verlassen.
Sie kümmern sich auch um die lebenslange Nachsorge. Was erzählen Ihnen Menschen, was ist das für ein Gefühl?
Also die meisten Patienten können sich an den Moment, wo sie zum ersten Mal selber geatmet haben, gut erinnern und empfinden das als ein ausgesprochen dankbares, angenehmes Gefühl. Man darf ja nicht vergessen, die Patienten sind ja jahrelang lungenkrank. Im Falle der prominenten Patienten, die hat ja mehrere Jahre die Lungenerkrankung gehabt, die jetzt sehr umsichtig beobachtet wurde, die zuletzt auch mit Sauerstoff versorgt war und die das Gefühl, plötzlich frei durchatmen zu können, eine ganz andere Atemmechanik zu haben und keinen Sauerstoff mehr zu brauchen, ist etwas, was wir, glaube ich, als jemand, der nie so richtig Luftnot erlebt hat in unserem Leben, gar nicht richtig beurteilen können.
Was ist das dann für ein Leben? Es ist ein fremdes Organ, da muss man doch bestimmt super vorsichtig sein.
Richtig, die Lunge ist ja neben der Haut das einzige Spenderorgan, was permanent der Umwelt exponiert ist. Das heißt, wir atmen mehrere tausend Liter Luft jeden Tag ein und in der Luft können natürlich auch Krankheitserreger, Schadstoffe drin sein, die können die Lunge schädigen und das muss man sich also vor schützen. Zum Beispiel durch Impfungen gegen Krankheitserreger, Viren zum Beispiel, die es gibt. Zum Beispiel, dass man in Situationen, wo man zum Beispiel Schimmelpilzen ausgesetzt ist oder Bakterien zum Beispiel einen Mundschutz trägt oder die Situationen meidet. Denn man darf nicht vergessen, das transplantierte Organ ist ja das eine. Das andere ist, man nimmt lebenslang eine Immunsuppression ein. Das heißt, in der Regel drei starke Medikamente, die das körpereigene Abwehrsystem unterdrücken und ist damit empfänglicher für Infektionen. Und das ist sicherlich das, was den Patienten am Anfang am ehesten erzählt wird, dass sie sich vor Schadstoffen und Infektionen schützen und natürlich auf das komplexe Medikamentenregime eingestellt werden, was für jeden Lungentransplantierten lebenslang dazugehört.
Lebenslang ist noch so ein Stichwort, Herr Gottlieb. Wie lange kann man heute leben mit einer gespendeten Lunge?
Also wir sagen den Patienten, die Wahrscheinlichkeit, das erste Jahr nach einer Transplantation zu überleben, ist 90%. Im Falle einer Patientin, die jetzt geplant in die Operation reingeht, also nicht als Notfall, wie die Kronprinzessin, ist das wahrscheinlich höher als 90%. Ein Jahr zu überleben, drei Jahre zu überleben, ist es nach Statistiken ungefähr 75%. Drei Jahre nach der Transplantation zu überleben, ist irgendwas 60-65%. Und 10 Jahre nach der Transplantation zu überleben, ist ungefähr 50% in erfahrenen Zentren.
Mhm. Lungentransplantationen sind hochkomplex und jetzt aber bei der Kronprinzessin von Norwegen, Mette-Marit, eben auch eine Transplantation, die lebensverändert sein kann. Wir haben darüber gesprochen mit Jens Gottlieb, er ist Lungenfacharzt an der Medizinischen Hochschule Hannover. Danke, Herr Gottlieb.
Danke. Tschüss.
Tschüss.